In der heutigen Lesestunde liest die Schriftstellerin Sabine Lange einen weiteren Abschnitt aus ihrem autobiografischen Roman Schlüsselbund. Die Protagonistin der Geschichte wird aus unklaren Gründen von ihrer Stelle als Archivarin im Hans-Fallada-Archiv suspendiert und muss sich Fragen der Staatssicherheit stellen. Schlüsselbund erschien 2007 in der Edition Rugerup.
Ich weiß nicht, wie dieser Sommer verging. Im September hatte ich mich etwas erholt. Im September hatte ich das Schlüsselbund zurückbekommen. Ich saß wieder im Archiv und wusste nicht, was geschehen war. Ich hatte mit einer Anzeige gerechnet, zumindest mit einem Disziplinarverfahren. Nichts kam. Ich hatte den Schlüssel zurückbekommen und durfte wieder ins Archiv. Mir war alles gleich. Ich war glücklich, dass ich meine Arbeit im Archiv wieder hatte. Über den Sommer hatte sich viel Zeitungsmaterial angesammelt. Dankbar sortierte ich die Artikel und las. Einige Rezensionen über den Fallada-Film von Roland Greve waren eingegangen. Schriftstellertragödie und Drama eines außergewöhnlichen Lebens stand im Neuen Deutschland. Ich hatte den Film während meiner Leipziger Studientage im Mai gesehen und war begeistert. Das Drehbuch hatte jahrelang auf Eis gelegen. Nun gibt es einen Film über diesen Fallada, einen guten obendrein, stand dort geschrieben. Vor einigen Tagen beim Nationalen Spielfilmfestival der DDR in Karl-Marx-Stadt kam er in die erste Reihe der Preisträger. Ein biografischer Film, nur in Maßen. Fallada, ein labiler, sensibler Mensch, wird zerrieben von dem Konflikt zwischen seinem Gewissen, den Sehnsüchten eines Unpolitischen nach Harmonie. Und immer wieder las ich dieses Becher-Zitat, das beinahe in jedem Artikel über Fallada in DDR-Zeitungen zu finden war. Nichts Menschliches, nichts Unmenschliches ist ihm fremd geblieben. Die verborgensten Gefühle schlug er an und nichts Unbewusstes fehlte auf seiner Tastatur. Ich las und wusste nicht, was ich gelesen hatte. Ich wusste nicht, was die Worte Menschliches und Unmenschliches bedeuteten. Ich sehnte mich nach der Orgel in der Kirche und nach den Klängen der Toccata. Ich sehnte mich zu versinken im Donnern der Töne. Ich sehnte mich nach der Dämmerung, die aus dem Lichte kam, aus dem Licht der großen Kirchenfenster. Ich hörte die Schwalbe, die sich ins Kirchenschiff verirrte, flattern. In mein Fenster konnte kein Vogel geraten. Hierein kam keine Dämmerung. Meine Hände versanken im Papier und es war schön. Ich dachte nicht mehr an die Dunkelheit. Ich archivierte. Ich archivierte wieder. Ich hatte wieder meine schöne Arbeit. Draußen hörte ich das einsame Mutterschaf durch das erste Laub rumpeln. Dicht an meinem Fenster vorüber. Ich musste lächeln. Wenn es wüsste, wer hier sitzt, mäh. Manchmal hörte ich auch den Regen gegen die Fensterläden prasseln. Dann lauschte ich. Ab und zu hörte ich einen Tannenzapfen auf den Boden fallen und die Schreie der Graugänse. Bei diesen Geräuschen bog ich mich sonst immer spontan über den Schreibtisch zum Fenster. Ich sah so gern die großen Keile am Himmel treiben. Jetzt bog ich mich nach innen. Die Erinnerungen des Sommers kamen zurück. Sie überfielen mich. Ich schrieb einen Brief an John. Ich schrieb vom Messer im Rücken, von Verrat und großer Enttäuschung. Nach ein paar Tagen hatte ich Antwort aus der Schweiz. John hatte ein Telegramm geschickt mit seiner Telefonnummer. Ich rief an. Am nächsten Tag trafen wir uns in Berlin. Wir hatten uns in einem Café unter den Linden verabredet. John wollte die ganze Nacht durchfahren. Ich wartete 3 Stunden im Café, dann gab ich auf. Ein Verräter hält auch seine Verabredung nicht, dachte ich. In mir kämpfte die Wut gegen die Tränen. Als ich an jenem nasskalten Oktobertag die Straße unter den Linden entlang ging, betete ich, dass John mir begegnen möge, irgendwie, zufällig, auf der Straße, irgendwo hier in Berlin. Ich betete, lieber Gott. John kam über eine Rolltreppe. Als ich ihn sah, war mein Herz unendlich erleichtert. Er hatte eine helle Hose an, einen blauen Pullover und einen karierten Schal. Er war braungebrannt und hohlwangig. Seine Augen funkelten. Er sah aus wie John, braungebrannt, aber unter der Bräune blass, krank. Ich dachte, er hat mich nicht verraten. Nein, nein und nein und niemals. Und dann dachte ich, und wenn? John war tatsächlich die ganze Nacht durchgefahren. Er hatte wegen seines Fiebers zwischendurch halten müssen und war eingeschlafen. Der liebe Gott hatte mich erhört. Ich hatte John zufällig in Berlin gefunden. Jetzt saßen wir auf einer Bank vor einem Hotel. Ich erzählte ihm die Sache mit dem Brief und dem Rausschmiss. John kicherte. Er kicherte wie am ersten Tag, als ich ihn mit meinen Pluderhosen die Treppe hinaufführte. Dann sprang er auf. Mäh! Was sind Sie für ein Schäfchen? Er schrie fast. Denunziation nennt man das. Ja, genau, sagte ich. Sie haben mich denunziert. Ich bin ein Schaf, weil ich den Brief nicht gelesen habe. Was haben Sie geschrieben? Sie. Ich geriet aus der Fassung. Wieder hielt John meine Handgelenke umklammert. Ich sah seine fiebrigen Augen. Nein, dachte ich. Ein Mensch, der die ganze Nacht durchfährt, um mich zu sehen, der verrät mich nicht. John verrät mich nicht. Wir schwiegen und John löste seine Umklammerung. Ich habe Sie verraten, sagte ich leise. Ich habe einen Brief, aber John hört überhaupt nicht mehr zu. Haben Sie wieder getrommelt? Fragte ich und wusste nicht, woher diese Frage jetzt kam. John saß auf der Bank und sah den Vorübergehenden nach. Nein, er sah in die Ferne, als sehe er etwas, das ihn interessierte. Sie können in meinen Kofferraum, sagte er. Jetzt gleich, in 5 Minuten. Checkpoint Charlie und ab. Ich wusste nicht mehr, was das für ein Gespräch war. Ich wusste auch nicht mehr, was ich dachte und fühlte. Für Sekunden klappte ich mich zusammen und faltete mich wieder auf der anderen Seite, im Westen. Ich sah mich leichtfüßig aus dem Auto springen, aufstöhnen, geschafft. Die Leute gingen vorüber mit ihren Einkaufstaschen. Jetzt gehörte ich zu den anderen, dachte ich. Jetzt bin ich in die Nähe von John Runnings gekommen. Für Sekunden fiel der Gedanke, diese Möglichkeit in mir auf fruchtbaren Boden. Für Sekunden riss mein Leben ab. Das lose Kabel schlenkerte im Wind. Es schlug mir ins Gesicht und um die Beine. Es fand keine Steckdose. Ich war irritiert. Ich schüttelte den Kopf. Nein, nein. Wir schwiegen wieder. Lebt das Mutterschaf? Fragte John und sah mich liebevoll an. Ja, sagte ich. John hatte sich darüber lustig gemacht, dass ich mich von meinen eigenen Leuten hatte einbuchten lassen. Ich hatte ihm erzählt, dass ich zwar wieder im Archiv arbeiten durfte, aber hinter geschlossenen Fensterläden. Auch das Telefon durfte ich nicht abnehmen. Sie haben mich gerettet, sagte ich. Mäh, sagte er. Ich sehe ihn noch mit Riesenschritten durch die Büsche vor dem Hotel gehen. So, sagte er. So schleicht die halbe Akademie durch den Wald und guckt, ob ein Lichtlein im Archiv brennt, obwohl möglich die Archivarin dort immer noch sitzt. Die Archivarin, die einem Westnutzer geholfen hat. Ich war so froh, dass John das gesagt hatte. Und wie er es sagte. Als ich die 2. Woche hinter verschlossenen Fensterläden saß und bei jedem Klingeln das Telefon zusammenzuckte, stand ich vor der Eisenkurbel, mit der ich die Fensterläden jeden Morgen aufdrehte. Jetzt drehe ich wieder auf, dachte ich. Ja, ich drehe wieder auf. So ein Quatsch. Warum habe ich das überhaupt mitgemacht? Ich drehte langsam die Eisenkurbel. Die Sonnenstrahlen brachen schräg durch den herbstlichen Wald in mein Fenster. Das Tageslicht blendete meine Augen. Ab und zu segelte ein Blatt auf die Erde. Etwa 10 Meter von meinem Fenster entfernt stand ein Reh. Es schaute zu mir. Es stand ganz still. Warum war es vom Quietschen der Kurbel nicht weggelaufen? Vielleicht hatte es gedacht, hier kann gar kein Fenster quietschen. Die Wildnis war dicht an mein stilles Fenster herangewachsen. Dann sprang das Reh erschrocken zur Seite und hüpfte davon durchs Unterholz. Ich stand hinter meinem halbseitig geöffneten Fensterladen und schaute in den Wald. Das Licht war diffus, obwohl die Sonne schien und ich mit einem Blick durch die Wipfel der Kiefern einen blauen Himmel ausmachen konnte, empfand ich das Licht als diffus. Mir war, als wäre es von einem Schleier überzogen. Ich blinkerte mit den Augen, als müsste ich diesen Schleier von meinen Augen nehmen, doch er war draußen. Er lag auf der Luft. Ich ließ das Fenster halb geöffnet und setzte mich wieder an meinen Schreibtisch. Auf meinem Schreibtisch stand der Karteikasten mit der Aufschrift Brigitte Reimann. Eine Mappe von Rezensionen zu Franziska Linkehand hatte ich katalogisiert. Jetzt saß ich über den Briefen an die Eltern. Liebe Brigitte, schrieb ich in mein Tagebuch, ich sitze über deiner letzten Karte. Die Schrift ist dir schon entglitten, dass ich sie kaum entziffern kann, einen Monat vor deinem Tode. Ich schäme mich für meine kleinen Sorgen und bewundere deinen Mut. Dann legte ich den Füller aus der Hand. Ich ging zu meinem halb geöffneten Fenster. Ich schaute auf die Stelle, wo das Reh gestanden hatte. Ich dachte an Brigitte Reimann und ihren Mut. Am liebsten wäre ich genau dort gesprungen, wo das Reh gesprungen war, auf und fort. Ich setzte mich wieder an meinen Schreibtisch und schrieb auf einen Zettel, lauft nur Rehe, lauft nur schnell davon. Sicherer sind wahrlich die grauen Wiesen, das neblige Schilf, dahin ich selbst laufen werde. Ich stapelte die Briefe Brigitte Reimanns und legte sie sorgsam wieder in die Aktenmappe. Ich legte die Aktenmappe in die rote Leinenkiste. Wieder fiel mir, während ich stapelte, die Frau ein, zu der John fahren wollte, sie, die im Westen, die Frau mit der sanften Stimme. Ich beneidete sie um John, den John, den auch ich gerne hätte, den alltäglichen, den, der mir unerreichbar erschien. Ich nahm jetzt die Eisenkurbel vom Fensterbrett. Ich stand auf und stieß sie in die Öffnung, die dafür vorgesehen war, öffnete den zweiten Fensterladen. Der Wald hatte sich zu einer großen Schneise geöffnet. Die Kiefern, so schien es, waren auseinandergewichen wie eine erschrockene Menschenmenge vor einem plötzlichen Ereignis. Etwas brach sich Bahn. Etwas kam völlig unverhofft. Der schwere Tierkörper hatte sich auf die Beine gestellt und ging. Er ging hinaus in diesen Wald. Jetzt ging ich in die Welt. Licht strömte in mein Fenster und ich sah den Staub auf meinem Schreibtisch. Eine Elster war in die Eibe geflogen, die ganz dicht an meinem Fenster wuchs. Sie konnte sich kaum halten in dem zarten Geäst und wankte und wippte. Sie hatte das Bäumchen falsch eingeschätzt. Pick nicht, sagte ich, sonst stirbst du. Für meinen Rat äugte sie böse in mein Fenster, sogar ein bisschen aggressiv, so dass ich unwillkürlich an meinen Hals fasste. Nein, ich hatte keinen Schmuck. Oder glitzerte der Staub auf den alten Akten in der Sonne? Das Telefon klingelte, ich zögerte, dann nahm ich ab. Die DEFA war dran. Die DEFA bat mich um einen Archivtermin. Es ging um Aufnahmen von Manuskripten und Fotos für einen Film. Ich machte einen Termin, ich war verwirrt über meine Situation. Ich atmete durch. Dann legte ich die Hand auf das Telefon. Ich rief die Akademie der Künste an. Ich wollte meine nette Kollegin dort sprechen. Ich wollte sie fragen, was los sei. Der Pförtner meldete sich. Er sagte mir, dass sie im Westen ist. Die ist im Westen. Im Januar kam die Stasi. Das war im Januar 1988. An einem Montagvormittag erhielt ich einen Anruf, dass am Nachmittag um 2:30 zwei Herren von der Staatssicherheit kämen. So, dachte ich. Ich starrte in die Kiefern. Irgendwann hatte ich damit gerechnet, dass etwas in dieser Art kam. Also Stasi, also dies. Kein Disziplinarverfahren, sondern Stasi, Staatssicherheit. Ich erhob mich vom Stuhl und ging ein bisschen im Büro auf und ab. Was, dachte ich, Stasi? Ich schluckte. Man hatte mir gesagt, dass sich der Minister Hoffmann jetzt mit meiner Angelegenheit beschäftigte. Ich hatte in mein Tagebuch notiert, Minister Hoffmann beschäftigt sich jetzt mit meiner Angelegenheit. Mein Herz begann zu klopfen. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und griff zum Telefonhörer. Dann ließ ich ihn wieder los. Ich saß eine lange Weile ganz still. Ich merkte, dass eine leichte Übelkeit aufstieg. Dann griff ich in meine Tasche. Ich griff nach einem Apfel und aß ihn. Ich aß auch die beiden anderen Äpfel. Ich aß alle drei Äpfel, die ich mir sonst immer über den Tag aufgeteilt hatte. Während ich kaute, musste ich unwillkürlich an die Kaninchen im Mauerstreifen denken. Ich sah sie huschen und knabbern. Jetzt war ich auch eins. Ich lugte in den Wald, wie groß er war von meinem Fenster, wie allein ich war. Ich stand auf und ging zur Toilette. Ich zog mein Pullover aus und wusch mich mit der Hand unter den Armen. Ich hatte gespürt, wie der Schweiß an der Innenseite der Arme herunterrann. Ich riss mit einem Griff einen langen Streifen Toilettenpapier von der Rolle und knüllte es. Ich trocknete mir die Achselhöhlen ab. Ich ging ins Büro, nahm das Schlüsselbund und verschloss die Tür. Ich ging nach draußen, um ein wenig Luft zu holen und mich abzukühlen. Der Januar war voller Schnee. Dicke Schneekissen lagen auf den Tannen. Ab und zu rutschte eins herunter und ich sah, wie die Zweige von der Last befreit nachwippten. Ich blinzelte ins Licht. Ich hatte das Gefühl, als würde der dunkle Schleier von der Luft nicht abfallen. Die Helligkeit war anders hell, als ich es von früher erkannte. Ich ging langsam herunter zum See. Ich liebte den Monat Januar. Es war ein eindeutiger Monat, zu Beginn des neuen Jahres und in der Mitte des Winters. Alles war entschieden. Es war, als stöhnte der See. Geräusche kamen näher, jetzt stand ich am Ufer und rührte mich nicht. Dann ging ich langsam auf das Eis, langsam und besonnen. Ich hörte, wie das Eis riss. Ich hörte, wie der See stöhnte und schrie. Früher weckten diese Geräusche eine unbändige Freude in mir. Ich wollte das Tier, das ich erhob und den Eispanzer durchbrach, mit mir nehmen. Ich wollte das Tier neben mir führen und gehen, die Welt zu retten. Jetzt war es anders, ich fühlte nichts. Ich ging und schaute nach unten. Ich wollte sehen, ob das Eis unter meinen Füßen riss. Es riss immer woanders. Ich hörte es nur, sah es aber nie. In der Ferne bemerkte ich eine dunkle Fläche. Es war ein Eisloch, in dem sich Wasservögel aufhielten. Als ich in die Nähe kam, hörte ich die Vögel aufflattern. Erst ein paar und dann ein ganzer Schwarm. Ich stand wie angewurzelt, als gingen 20 Flugzeuge auf einmal in die Luft. So hatte Hans Fallada es gehört. Das Aufstiegen von hunderten Wasserhühnern und Tauchern, so hatte ich es in irgendeinem Brief gelesen. Jetzt schloss ich die Augen. Ich hörte etwas anderes. Ich hörte Maschinengewehre. Die Maschinengewehre richteten sich. Ich sah, wie sie sich auf etwas in der Ferne richteten. Ein langsam fahrendes Auto, das nahte. Jemand stieg aus. Sie richteten sich auf diesen jemand. Jetzt flatterten die Vögel auf. Ihr Flattern schwoll an und verebbte wieder. Ich presste die Lippen aufeinander und sah eine Fontäne in den Himmel schießen, eine rote Fontäne, die in Millionen Tropfen zersprühte und zerstäubte. Dann flatterten die Vögel nicht mehr. Ich öffnete wieder die Augen und lächelte. So, also war der Tropfen auf Johns Hose gekommen, der kreisrunde Fleck, der Blutfleck, dachte ich. Und ich dachte jetzt an die Ketelkugel, an den tiefblauen kreisrunden Fleck auf der Karte, an den riesigen Trichter, den die Schmelzwasser vor Jahrtausenden geschaffen hatten. Das Rohr des Trichters führte in die unendliche Tiefe der Erde, dahin kannst du alles sagen. Versunkene Schätze und Menschenopfer. Ich dachte an die Stirn meines Vaters, die wie ein Zeichen über meinem Leben stand. Ich dachte an meinen Bruder, der sein Medizinstudium verloren hatte, weil er sich am 1. Mai sein FDJ-Hemd vor der Tribüne ausgezogen hatte. Und an all die, die Widerstand geleistet hatten, sich aufgelehnt, gelitten hatten, dachte ich. Und an John Runnings. John, John, John. Die Vögel waren fortgeflogen. Sie sangen jetzt schon irgendwo. Sie sangen wunderbar. Ich stand noch immer am Eisloch und sann. Ich konnte nicht vergessen. Ich drehte mich um und ging zurück. Ich schlitterte manchmal ein wenig, mir war beklommen. Ich schlitterte zum Archiv zurück. Pünktlich um 2:30 sah ich vor dem Fenster ein Auto vor dem Holztor halten. Die beiden Herren, die kurz darauf auf den beiden Stühlen im Vorraum meines Büros saßen, sagten mir, dass sie mich schützen müssten vor Nutzern aus dem Westen, bei meiner wichtigen Aufgabe und hier im Wald. Ich war erschöpft und hatte einen trockenen Hals. Ich hatte tatsächlich, so war es, mein Pulver verschossen. Ich sagte, dass man mich nicht schützen brauche und fand, dass mir dieser Satz gelungen war. Ich hielt mich ein wenig in diesem Satz und richtete mich etwas darin auf. Ich hatte meine Stimme als fest empfunden. Ein kleines bisschen hatte ich die Herren von mir weggeschoben und konnte sie nun betrachten. Während der eine unablässig sprach, sah mich der andere fortwährend an. Er ist also das Horch und Guck, dachte ich. Er war schön, fand ich. Er war dunkel und überhaupt nicht mein Typ, aber so sehr er überhaupt nicht mein Fall war, genauso sehr war er schön. Ganz kurz kam ich mit dieser Tatsache nicht zurecht. Dass es so etwas bei der Stasi gab? Ich hatte etwas Sicherheit gewonnen. Denn nun merkte ich auch, dass John das Thema wurde. Also John, nun wurde ich sehr sicher. Vor solchen Menschen braucht man mich nicht zu schützen. Ich sagte, dass es immer wieder Menschen gibt, komplizierte Persönlichkeiten, denen man mit besonderer Toleranz entgegentreten müsse, die zwar auffällig wären, aber völlig ungefährlich. Und nun erzählte ich von Hans Fallada, der die Realität nur mit Morphium ertrug und wenn die Rauschmittel nachließen, er die Realität nur mit Schreiben ertrug. Dazwischen lebte er in Exzessen. Schon als Jugendlicher hatte er seinen besten Freund getötet und überhaupt hatte er 7 Jahre seines Lebens in Gefängnissen oder Heilanstalten verbracht. Er habe Geld unterschlagen, nicht weil er reich werden wollte, sondern weil er den Druck der Umwelt nur mit Drogen ertrug, die Gehässigkeiten, die Denunziationen, die Zensur. Er war kein Krimineller, sondern ein Künstler. Bei allen Künstlern gibt es mehr oder weniger diese Symptome, die aus einem inneren Gespaltensein resultieren und dem Unverständnis der Mitmenschen sehen Sie bei Hamsun, Kafka und Becher. Jetzt zog ich eine Granate nach der anderen. Und ich sei froh, dass ich in diese Biografie so eingedrungen bin und daraus handeln könne. Das wäre für mich überhaupt der Sinn von Literatur, dass man die Erkenntnisse auf das eigene Leben anwendet, sich darum bemüht, selbst zu wachsen. Wie ich sprach, so etwas hätte ich in Leipzig vor Literaten nie sagen können. Vor der Stasi konnte ich. Wie die Stasi schaute, ich hatte Boden gewonnen und saß auf meiner Scholle. Ringsum waren kleine Schluchten, die Risse. Die Stasi sagte, dass sie die Biografie kenne und von diesem Menschen beeindruckt wäre, von dem Werk, das er geschaffen habe. Deshalb sei ja auch alles so wichtig und meine Position müsse geschützt werden. Jetzt war mir nicht gut. Ich fühlte mich beklommen. Als sie gingen, legte das Horch und Guck seine Hand auf meine Schulter, sodass ich zurückzuckte. Als die Stasi im selben Monat noch einmal wiederkam, war das Horch und Guck ausgetauscht durch einen noch schöneren Mann. Er guckte nicht nur, er sprach auch. Er war blond, er hatte Jeans an und trug einen lockeren Pullover. Die Stasi hob noch einmal an. Erstmal soll ich mir keine Sorgen mehr machen wegen des amerikanischen Nutzers. Man hätte da die große Wellenglättmaschine angeschaltet. Das Thema sei erledigt. Aber dies wäre ein peripher wichtiger Punkt. Der Auslandsbereich müsse künftig abgesichert werden. Es müssten Wissenschaftler gewonnen werden, die für uns im Ausland arbeiten. Ich dachte an das Wort Kulturspionage und wälzte es zwischen den Tannennadeln in meinem Mund. Fern, dachte ich, ist jetzt alles beendet. Jetzt nimmt das Leben auch noch die andere Hand und schiebt dich von deinem Stuhl. Ich tue nichts, was mein Gewissen belastet. Damen und Herren, draußen lag Schnee, weißer Schnee, er lag in schweren Kissen auf den Tannenzweigen. Die Herren räusperten sich. Sie können so schön über Fallada erzählen, meinten sie. Ich fand, sie hatten recht. Ich war richtig gut gewesen. Ich hatte keine Hemmungen gehabt. Das wäre doch mal etwas für unsere Frauen, sagte jetzt einer. Da sah mich an. Eine gute Sache zum Frauentag. Mal etwas anderes, oder? Anfang Mai erhielt ich einen Anruf aus Berlin. Es war jene schöne, dunkle Frauenstimme, die ich bereits einmal vernommen hatte. »Sind Sie die Archivarin?«, fragte sie. »Ja«, sagte ich. Sie sagte, dass sie mich gerne sprechen würde, so bald wie möglich. In Berlin. Ich war irritiert. Die dunkelhaarige Johns Freundin wollte mich sprechen? Ich hatte monatelang nichts von John gehört, seit dem Treffen im Herbst in Berlin nicht. Jetzt merkte ich, dass ich das Thema nicht auf Eis gelegt, sondern unter das Eis geschoben hatte, wo es jetzt emporgeschnellt war, herausgeflutscht, gekühlt, aber sehr gut erhalten. Mir wurde heiß, Johns Freundin. Ich fühlte, dass mich etwas mit ihr verband, mit der Feindin. Ich sagte, ich könne schon morgen freinehmen, und wir verabredeten uns für den nächsten Tag. Während ich im Zug saß, stellte ich mir vor, wie sie war. Ich überlegte, was ich sagte, was sie sagen würde und was ich antworten könnte. Ich malte mir aus, wie sie aussah. Als erstes dachte ich, dass sie schöne Beine hätte, gut ausgeformte Waden, schlanke Fesseln. Sie war bestimmt so ein Mireille Mathieu-Typ mit dunklen Augen und einem fein ausgearbeiteten Gesicht. Keine herbe Skizze, sondern eine feine Ausführung. Etwas, womit man sich zeigen konnte. Ein dunkles, springlebendiges Wasser, das selbstverständlich strudeln in alle gesellschaftlichen Kanäle ran. Ein Wasser. Ein Wesen, mit dem man sich fortnehmen lassen konnte, das einen in Situationen brachte, aus denen man gut hervorging. Wir trafen uns am Gendarmenmarkt. Diesen Platz hatte ich ausgewählt. Er war nicht allzu weit vom Grenzübergang Checkpoint Charlie entfernt und er war mein Lieblingsort. Immer wenn ich in Berlin war, saß ich im Café Arkaden. Jetzt stand ich mit ein paar Meter Abstand davor. Eine Frau, die halblanges, dunkles Haar trug, das ein wenig nach innen wippte und die eine leichte Erregung bemerken ließ, überquerte die Straße und kam auf mich zu. Ich ging ihr entgegen. Sie trug ein Kostüm, das kniefrei war, und ich bemerkte als erstes, dass sie tatsächlich schöne Beine hatte. Wir begrüßten uns und gingen jetzt in das Café, und ich dachte, warum hatte ich sie mir genau so vorgestellt? Sie war nur noch ein bisschen hübscher, als ich gedacht hatte. Und in ihrer dunklen Stimme schwang etwas Silbriges mit, um das ich sie sofort beneidete. Sie war apart zurechtgemacht, mit Schuhen, die man beim Gehen hörte, einem Halstuch und Ohrringen. Lautlos ging ich in meinen rostroten Jeans, weißen Tennisschuhen und einem hellen Anorak neben ihr. »Sie sind also die Frau, von der John so intensiv geschwiegen hat«, sagte sie schwesterlich lächelnd. »Klug ist sie auch noch«, dachte ich, gewieft. »Nein«, dachte ich, »sie ist wirklich angenehm, sehr sympathisch.« Wir setzten uns gleich an den zweiten Tisch und ich konnte auf die französische Kirche sehen, in der ich so oft alleine gesessen hatte, wenn ich den Termin in der Akademie der Künste hinter mir hatte. Die Frau, die sich mir vorstellte, schwieg eine Weile, als wollte sie sich sammeln, und ich sah ihren Mund. Er war ein deutliches Zeichen in dieser Welt. Er sagte etwas, ohne dass die Frau sprach. Er hatte längst alles gesagt. »John ist tot«, sagte jetzt dieser Mund. Er sagte, es verformte sich und blieb verformt. Als ich den Mund so sah, dachte ich für Sekunden, dass dies jetzt die Stasi sei. Und ich dachte ganz schnell, sie lügt. Die Frau sah mich an, als müsste sie jetzt auf alles gefasst sein. »Vielleicht wissen Sie es ja schon von seiner Mutter«, fuhr sie fort, als ich überhaupt nicht reagierte. Ich konnte ihre Informationen mit nichts zurückzahlen. Ich vergrub mein Gesicht in den Händen. Doch dann dachte ich wieder, dass sie lügt. Die Frau erzählte von einem Unfall. Es war eine Platzpanne in der Schweiz auf der Autobahn bei Küsnacht. Er wollte zu seiner Mutter. Er fuhr 160. Es war der vordere rechte Reifen. Ich wollte es Ihnen persönlich sagen. Ich wollte Sie überhaupt kennenlernen. Wir haben ihn beide gekannt. »Wie konnte das passieren?«, sagte ich leise, wie für mich. »Er ist«, sagte sie jetzt leise. Sie konnte nicht weitersprechen. Dann wusste ich, dass ich nichts begriffen hatte, dass es etwas war, das ich morgen nicht begriff und nicht in einem Jahr. Ich spürte, wie etwas mir die Schultern zusammendrückte und ich weniger atmete. Das Schweigen zwischen uns wurde beklemmend. Ich erzählte, dass ich von einer Fontäne geträumt hatte, wie sie emporschoss, zerstäubte und zersprühte. Sie war lauter Blut. Ich habe es so deutlich gesehen. Es war ein Tagtraum. Jetzt fiel sie mir ins Wort und sagte, dass sie sich in Amerika kennengelernt hätten. Sie sei Germanistin und hatte eine Poetikvorlesung an der Uni gehalten. Seitdem, John hätte so geschwärmt von dem Archiv in Mecklenburg und den Wäldern dort. Sie hatte meine Stimme am Telefon gehört und nach dem Und sprach sie nicht weiter. »Er ist immer gefahren wie ein Verrückter«, sagte ich. »Sicherlich hat er wieder getrommelt.« Jetzt sah sie mich verständnislos an. »Was meinen Sie?« »Na, getrommelt, mit seinen Trommelstöcken auf dem Steuer.« Johns Freundin schaute mich etwas verständnislos an. Nun war ich wach. Ein anderes Gefühl war jetzt da. Sie wusste gar nicht, was Trommeln war. Mit ihr hat er nicht getrommelt. Er hat mit mir getrommelt. Sie kannte das Trommeln beim Autofahren gar nicht. Sie wusste nicht, wie es aussah, wenn er mit den kleinen Fingern das Steuer umfasste und zwischen Daumen und Zeigefinger die Trommelstöcke hielt. Sie wusste nicht, wie John aussah, wenn er zur Seite blickte, um Bewunderung einzuheimsen, in rasender Fahrt. Jetzt war ich mir sicher, dass John mich geliebt hat. Mit mir war er verrückt und mit mir ist er in den Tod gegangen. Mit ihr ist er vielleicht essen gegangen, ins Theater und ins Bett, aber mit mir in den Tod. Das Café Arkaden klapperte mit seinen Gläsern an uns vorüber. Die Menschen, die draußen gingen, waren Stoffpuppen, die jemand wie Marionetten führte. Meine rostrote Jeans war meine Haut geworden und meine Haare wuchsen aus meinem Schädel heraus und füllten ihn vollends innen aus. Es war nun Zeit, dass die Wende kam. Dass die Gitter hochgezogen wurden und die Löwinnen zueinander konnten. Dass der Kuchen kam, der große Kuchen, nachdem der Hunger schon den Hunger hinter sich gelassen hatte und lange eingemündet war in ein weißes Tal von Schnee. Die lange Bahn, die alle laufen wollten und die jemand nach unten abgeknickt hatte, so viele Jahre. Sie ging nun hoch. Schaut! Es war die Zeit, dass die Schleusen geöffnet wurden, dass die Wasser strudelten und etwas hervorbrachten, am besten alles. Sogar die Rinnsale, die unter kleinen Steinen verschwanden, werden zurückgesaugt. Was war das? Endlich läuft ein großer, allumfassender Film. Er läuft auf dem Wasser. Er lässt die Boote kentern, damit die Menschen ihn auch von unten besehen können. Von rechts und links. Die Nachricht von der Wende kam von allen Seiten und in der Mitte saß ich. Ich saß am Fernsehgerät und ahnte ein unübertreffliches Ereignis. Ich ahnte, jetzt würden mir die Augen übergehen und mehr. Ich fasste es nicht. Es schwoll wie eine Wunde, die gleich aufbrach. Wohin willst du springen? Die Zähne sind schon ausgefallen und endlich bringt nun jemand das Tablett mit den Nüssen. Jetzt wusste ich, dass etwas kommt, dass ich ein Lebtag nicht vergessen werde. Eine Durchsage. Für alle bitte. Damen und Herren, Sie hätten nicht sterben brauchen. Sich nicht quälen. Es war angedacht. Hätten Sie sich in Geduld gefasst. Sie brauchen doch noch alles. Schönheit, Jugend und Gesundheit. Jetzt kommt es doch erst. Es war eine Sache, die man verlesen konnte, weil sie so unglaublich war. Ich schaute in den Fernseher, wie John immer schaute, mit dem Genscho-Blick, als sehe ich etwas, was mich interessierte, und jetzt träumte ich. John, rief ich, komm doch mal. John kam in Puschen aus der Küche, er hatte eine Scheibe Presskopf gerollt. Wasch ich, muffelte er. Er bekommt auch Zettel, rief ich. Sieh, er bekommt auch Zettel, er hat ihn aus der Hosentasche geholt. Ich starrte. Ich hörte, ich fasste es nicht. Dann schrie ich. Ich ging an den Fernseher heran, bückte mich und schrie das Bild an. Lies richtig, du Affe. Kannst du nicht lesen? Da steht nicht, ab heute können alle über die Grenze, ab nachher, gleich, sofort, wirklich. Da steht, ich habe heute Nacht nicht unaniert. Und da steht, Menschen sind nichts. Das steht da. Ich legte mich in Johns Arm und weinte. John, wir können zu unserer Oma, sagte ich. John nahm die Flasche Gamzer. Hey, was ihr für tollen Rotwein habt. Und überhaupt finde ich, ihr seid ganz tolle Leute. Alle. John goss die restliche halbe Flasche über den Fernseher. Es war der 9. November 1989. Um 18.53 Uhr und wir waren gerade beim Abendbrot. Eine Woche später ging ich über den Checkpoint Charlie. Es war ein nasskalter Tag, ich fror an den Beinen. Ich ging mit einem Bekannten. Ich fand, die Häuser sahen schmuddelig aus, so beschmiert. Ich war enttäuscht und befremdet. Wir waren zum Frühstück bei gemeinsamen Freunden in Kreuzberg eingeladen, die schon vor Jahren in den Westen gegangen waren. Und ich nahm mir, als ich wieder ging, heimlich eine Banane vom Teller und als die Freunde schon an der Tür waren, noch eine. Dafür hatte ich den ganzen Rückweg ein schlechtes Gewissen. Meine erste Reise war nach Schweden. Ich wollte auf die weiße Fähre, die ich von Arkona aus gesehen hatte, oder vom Königsstuhl in Sassnitz. Als ich auf der Fähre war, sah ich Arkona und den Königsstuhl in Sassnitz. Meine zweite Reise war nach Edinburgh. Ich habe dort eine Forscherin besucht, die ich aus dem Archiv kannte, eine Professorin, die ich sehr verehrte. Es war eine wunderbare Reise und wir hatten schöne Gespräche. Edinburgh war eine zauberhafte Stadt und die Highlands beeindruckten mich unendlich. Als ich zurückkam, war mein Wellensittich gestorben. Ich hatte ihnen Freunden zur Pflege gegeben, sie waren Musiker. Als ich ankam und den Vogel abholen wollte, hatten sie Probe. Sie spielten feurige Klezmermusik. Sie hatten den Vogel für die Probe abgedeckt. Als ich das Tuch anhob, lag er im Streu und zuckte. Ich sah das Vögelchen liegen und dachte, wenn ich jetzt fühlen könnte, was es fühlt. Ich grub ein kleines Grab vor dem Haus unter einem Rosenstrauch. Konnte mich tagelang nicht erholen. Ich wusste nicht, wie sehr ich an dem Vogel gehangen hatte. Noch heute spüre ich die Schwere des kleinen Körpers auf meinem Zeigefinger, wenn er angeflogen kam und sich setzte. Aber wovon spreche ich? Vielleicht wollte ich sagen, dass meine Reisen nach und nach in der Erinnerung versunken sind. Der kleine Vogel aber fliegt auf, immer wieder fliegt er in meinen Gedanken auf. Nie wieder bin ich in die Kirche gegangen. Der Pfarrer wurde versetzt. Wegen Trunkenheit. Wegen Trunkenheit? Ich hatte immer Sehnsucht nach den Orgeltönen, Toccata und Fugel. Ich habe die Stücke nie richtig gekonnt, aber immer rasant und mit Leidenschaft gespielt. Ein Laie hätte nie etwas gemerkt. Ich habe die ganze Kirche ausgefüllt mit Tönen. Das war ein schöner Moment, wenn ich spielte und mitschwang in den Tönen. Ich werde den Pfarrer nie vergessen, der mir den Kirchenschlüssel gab und mir half, einen Benutzer des Fallert-Archivs unterzubringen, der aus dem westlichen Ausland kam. Jetzt erst habe ich erfahren, dass der Raum, das ehemalige Zimmer der Christenlehre, früher eine Waschküche war. Es war ein richtiges Bauerngehöft, den die Pfarre gekauft hat. Vor über 100 Jahren, neben der Waschküche, der größere Raum, das war früher der Pferdestall, sagte man mir. John hatte gleich daneben gewohnt. Jetzt fällt mir auch noch meine dritte Reise ein. Ich fuhr in die Schweiz. Ich fuhr durch Küsnacht und ich fuhr durch Chur. Ich wollte Johns Mutter besuchen. Sie wohnte in einer Villa am Luganosee. Alle Räume waren mit Kunst behangen, gedämpfte Zimmer, mit hohen Teppichen, Barock- oder Jugendstilmöbeln. Ich weiß es nicht. Sie besaß einen Flügel, was mich sofort mit ihr verband. Sie war schön, elegant und freundlich. Sie war gesprächig, ja fast mütterlich gesprächig. Doch ich mochte sie nicht. Warum hat sie ihn so rumlaufen lassen, mit dieser einen Hose und den abgetragenen Sandalen? Warum hatte sie ihm nicht mitgegeben, was er brauchte, wenn er in eine fremde Stadt fuhr und in ein fremdes Land? Es gibt immer kleine Erdteile, die beim Umgraben nicht erfasst werden. Wer auf einer solchen Parzelle lebt, sieht die Verwerfungen links und rechts und spürt sogar ganz leichte Erschütterungen. Auch diesmal riss es nicht unter mir. Während das Land in Schollen zerbrach, lag mein Flurstück wie eh und je. Im Frühjahr schoss das Gras und im Herbst fielen die Blätter. Auch die Schafe waren nachgewachsen. Dicke Wolle rumpelte wieder durch das Gebüsch und zeigte mir ab und zu, dass sie einen Hintern hatte. Ich war nervös in meiner Einzelhaft, in meinem Waldversteck, im weltbekannten Literaturarchiv. Jetzt, wo inzwischen überall die Wende war, hing ich noch immer in den alten Angeln. Ich zerschnitt die Zeitungen, in denen die Meldungen von den Veränderungen im Lande sich überstürzten. Ich archivierte die Meldungen. In meinem Tagebuch standen Worte wie Erlöserkirche, Normannenstraße oder Prager Botschaft. Am Tag der Deutschen Einheit ging ich Pilze sammeln. Im ersten Herbst nach der Wende wurde das Dach des Archivhauses neu gedeckt. Die munteren Bauarbeiter schauten ab und zu in meine Fenster. Sie kämpften mit der Hornissenzucht unter den Dachbalken. Zu dieser Zeit trafen sich Gorbatschow und Bush in Helsinki. Gorbatschow hatte schon lange die Abkehr von Klassenkampf verkündet und die Hinwendung zu allgemeinmenschlichen Problemen. Endlich, dachte ich, das wird Zeit. Asbest war immerhin eines der ersten menschlichen Probleme im Osten und ein echtes Problem für die Archivarin. Wenn ich das Bürofenster weit aufschlug, hatte ich sozusagen die Nase an der Dachrinne. Mein Büro lag zwar parterre, aber nur, weil das Haus in einem Hügel eingebaut war. Das ganze Dach war aus Asbest und es kam meinem Fenster bedrohlich nahe. Im Winter konnte ich lange Eiszapfen von der Dachrinne schlagen. Jetzt sah ich die Ränder der neuen roten Schindeln, wenn ich zu den Kiefern schaute. Der Westen, dachte ich, ein Stückchen ist er schon hierher gekommen. Eine meiner ersten Handlungen nach der Wende war ein Antrag auf Einsicht auf meine Stasi-Akte. Ich wollte endlich den Verräterbrief lesen, oder hatte John gar keinen geschrieben? Ich wollte endlich wissen, was geschehen war, denn bei der Rückgabe meiner Kaderakte nach der Wende war immerhin Johns Benutzerantrag in den Papieren enthalten. Wieso das? Wieso war John in meiner Kaderakte? Ich hatte nur den einen Gedanken. Was war damals vorgegangen, an jenem Tag im Juli 1988, als ich suspendiert wurde? Die Nachricht, dass es keine Akte über mich gab, kam nach einem Jahr. 5 Jahre später versuchte ich es noch einmal. Jetzt kam die Mitteilung, dass es eine Registrierung in irgendeiner Kartei gab, jedoch keine Akte. Ich konnte mir nicht erklären, dass es überhaupt keine Unterlagen über mich gab. Immerhin hatte ich 2 Anwerbungsgespräche durch die Stasi erlebt. Die Stasi wollte mich erpressen, über meine ausländischen Nutzer zu berichten. Ich wollte nicht nur die Sache mit John erfahren, ich wollte auch erfahren, wie die Stasi meine Ablehnung interpretiert hatte. Hatte sie gar geschrieben, die Archivarin zeigte sich willig? Ich spürte noch das Schulterklopfen des Stasi-Manns mit den Worten, dass wir uns schon irgendwie einig werden. Waren wir uns schon einig geworden? Ich hatte der Stasi über Fallada erzählt und vor den Stasi-Frauen einen Vortrag über Fallada gehalten. Ich hatte der Stasi das Tor aufgeschlossen. War das eigentlich nicht schon alles zu viel? Ich war mir nicht sicher. Ich wollte jetzt wissen, was die Stasi über mich geschrieben hatte. Und ich wollte wissen, ob John mich verraten hatte. Es war an einem Februartag im Jahre 1999, als der Nachlass hier wegging. Ich war erstarrt, so wie der Boden im Februar. Ob man aus dem frostigen Boden auch die Wurzeln gut herausbekommt, dachte ich. Vielleicht bleibt was stecken oder bricht gar ab in diesem Winter. Doch der Boden war an dem Tag nicht gefroren. Ein Sturm war aufgekommen, ganz ungewöhnlich für den Monat Februar. Gut Wetter fürs Entwurzeln. Ich fahre mit dem Transport, der den Weg nicht kennt, vor mir das Auto mit den Manuskripten und hinter mir der Schwerlaster mit den Tresoren. Der Scheibenwischer geht, ich starre auf das Schild. Kücheneinrichtung GmbH. Ich muss an die 4 Männer denken. Wir sollen hier Bücher abholen. Ja, Bücher. Jetzt freue ich mich. Nehmt ihn hin. Endlich frei von Verantwortung. Macht doch eine Feier draus. Widme es einfach um, denke ich. Gut, dass der Faller da jetzt in ein geräumiges Archiv in der großen Stadt kommt, die er noch nicht kennt. Im städtischen Umhergetrieben sein, vor dem er floh. Wollte er nicht aufs Land, ein Leben lang fort aus der Stadt aufs Land, mit dem Hang nach Land, Gewächs, Getier, Wassertiefebene? Wo ich Land höre, werde ich ganz weich. Dort wollte ich etwas verwurzeln, am Ende der Welt. In der Welteneinsamkeit. Ich wollte, dass dort etwas aufblüht. Ich hatte eine einmalige Aufgabe, das Zelt des Lebens hoch aufzuziehen und weit zu spannen. Doch jetzt habe ich mein Autosteuer in den Händen. Ich fahre durch eine deutsche Baumallee. Sie führt in eine fremde Stadt. Der Weg ist kurvenreich. Es ist stockfinster. Hinter mir brummen die Tresore. Vor mir schaukelt das Auto mit dem Firmenschild für Kücheneinrichtungen. Der Sturm hat sich verstärkt. Mit der nächsten Böe werde ich das Küchenstudio überholen oder überfliegen. Mal sehen. Ich werde es stoppen und umleiten. Ich werde den Männern sagen, die Bücher gehören in die Königliche Bibliothek von Trelleborg. Das Schiff geht in 3 Stunden von Sassnitz. Das schaffen wir. Wenn wir relativ flott durch Neubrandenburg fahren, hoffentlich grüne Welle. Die Männer werden sich freuen, eine neue Order zu erhalten. Sie warten nur darauf. Ich werde ihnen Kaffee versprechen und alles gratis. Bier, Brötchen, was auch immer. Oder ich werde sie nach Berlin geleiten. Ja, das wäre das Beste. Zurück in die Akademie der Künste. Mit nur einem Wort im Gesicht. Gescheitert. Doch dann kommt keine Böe. Der Sturm scheint sich zu legen. In Wahrheit schöpft er Kraft. Er schöpft unendliche Kraft. Für die große Antwort. Noch fahre ich. Das mit dem Küchenstudio ist ein toller Trick, finde ich. Niemand kommt auf die Idee, dass dies ein Kunsttransport ist. 2 brummende Laster mit Filmaufschriften, dazwischen eine Frau im VW. Jetzt heult die Frau, sie ist aufgefädelt, sie heult hinter den Scheibenwischern. Es ist einfach zu windig und zu kalt. Adieu, vor ihren Augen hüpft etwas, jetzt blinzelt sie. Dann lächelt sie. Sie weiß, in der 4. Kiste von oben, das 5. Manuskript von unten, da sitzt es, das Knötchen. Es hüpft, das kleine Zwin-Verknotungschaos. Da ist es jetzt eingeklemmt, aber es hüpft ein bisschen. Die neuen säurefreien Mappen sind luftig. Es ist Platz für kleine pflanzliche Bewegungen. Das Zittern und Vibrieren von Zwirn, der Faden, der aufsteigt und verschwindet, die Gleichzeitigkeit. Jetzt spürt sie es, das Peitschen von Pferdehaar. Und jetzt nimmt sie die Zügel in die Hand und fährt. Sie achtet auf alles. Das Küchenstudio wird sich nicht zu weit entfernen. Das Brummen der Tresore muss zu hören sein. Sie bleibt genau in der Mitte. Die Männer sollen sich ihrer gewiss sein. Sie spürt das Schlüsselbund in ihrer Hand. Nichts geht verloren. Jetzt kommt schon die letzte Kurve vor der Stadt. Dann wird der Schatz eingelassen in das neue Haus. Schwere Türen schlagen zu. Zurück fährt die Frau langsam. Der Sturm hat sich verstärkt. Unwetterwarnung, ein schwerer Orkan über Norddeutschland. Wer fährt schon bei Orkanen durch alte Baumalleen? Die fährt langsam. Oder soll sie schneller fahren? Ein einsamer VW kurvt in der Straßenmitte. Bin ich das? Ja, das bin ich. Ich gehe die Bauernregeln durch. Mai, kühl und nass, füllt es Bauern. Nein. Bei Orkan, fahr an den Straßenrand ran. John Maynard steuert die Schwalbe. John, erreicht den Hof mit Mühe und Not. Dreh dich nicht um. Ein. Sie kennt wenig Kinderreime. Was soll sie noch rufen? Beten. Da du hangest. Der letzten Kurve bekommt sie ihren Baum. Ja, das bin wieder ich. In der letzten Kurve prasselt es auf mich nieder, mit Kron und Schweif. Ein Trommelfeuer, eine schwarz-graue Wand, das Auto fährt weiter, durch die Baumkrone hindurch. Auf der anderen Seite weht etwas Wind in mein Gesicht. Ich fahre mit der Hand darüber und über meine Augenlider, da ich die geborstene Frontscheibe sehe. Ich taste mein Gesicht. Ich fühle keine Splitter. Dann packt mich die Angst. Dann sehe ich ein Bild. Der Baum hat sich auf die Krone gestellt und holt noch einmal nach. Mit den Wurzeln, als wolle er mich und noch einmal treffen. Und jetzt erst richtig, als wolle er Rache üben. Ich trete aufs Gas, ich spüre meinen Fuß kaum, die Knie zittern. Ich sehe den Baum sich so durch die Welt bewegen und zuschlagen. In diesem Frühjahr kommt das Gras ganz langsam. Und ich kann die Konturen gut sehen. Bilder kommen auch. Ich erinnere mich noch an das Richtfest des neuen Hauses, wo Fallada jetzt fremd lag. Der Redner warf sein Sektglas vom Dach. Die Scherben sollten Glück bringen. Das Glas blieb heil. Dann bekomme ich meine Entwurzelung. Es ist kein Sturm mehr, eher Windstille, ganz still, als ich das Schreiben lese, das vor mir liegt. Es ist meine fristlose Kündigung. Ich hatte eine Lesung bei meinem Arbeitgeber abgesagt. Es sollte die Geburtstagsfeier sein, für das Dichters neue Heimat, für den neuen Anfang, die Stunde Null. Die Archivarin sollte die Stunde Null mit einem Lächeln besiegeln, mit ihrer Lyrik, mit ihrem Einverständnis. Ich hatte abgesagt, als mir die Lyrik vor den Augen verschwamm. Welche Stunde Null? Ein dunkler Trichter öffnete sich zur Waldschneise. Ich sah den Funkturm, den Hochsitz, die Rehe. Die liefen über meine Schläfen hinweg. Ich lag mit dem Gesicht in einer Feuerstelle. Ich roch Zwiebeln und verbranntes Papier. Fischbüchsen schnitten mir die Lippen auf. John stand auf meinen Händen, als ich so dalag. Er hatte meinen Nacken mit einer Astgabel an die Erde gedrückt. Er lachte höllisch. »Sie wollen dich benutzen«, schrie er, »die alten Bonzen. Sie wollen dich wieder benutzen und sein Hoho«, das schrie er. Früne kam und leckte mir. Sie leckte mir ins Ohr hinein. Ich war hilflos und musste lachen. Dann schrie auch ich. Mein Gesicht brannte in der Restglut der Feuerstelle. Ich spürte von der Schläfe her Hautfetzen sich ablösen. Ich spürte einen wahnsinnigen Schmerz. Ich konnte nicht unterscheiden, was es war, der Tod selbst oder eine Ohnmacht. Schmerz oder Erbrechen. Ich war glücklich, wie ich mich umkehrte, umstülpte. Ich war wie von Sinnen, wie dunkel die Wälder waren, wie sich der Hochsitz emporstreckte. Da wollte ich hinauf, nur hinauf und in den Himmel. Am Abend bereitete ich ein Fest, es war der Geburtstag Hans Falladas. Ich veranstaltete eine Lesung für die Vögel in meinem Garten, die Katzen auf meinem Dach, für Fridolin, der auch vorbeikam, Falladas Mais noch am Maul. Und Brummbusch war gekommen, der gute alte Brummbusch, Falladas schöner Neufundländer. Ich las nach mehreren Flaschen Wein und einer Morphiumspritze. Das Morphium hatte ich mir aus der Apotheke geholt. Ich hatte noch ein Rezept ausgestellt für Rudolf Ditzen 1918. Es lag in meinem Holzkästlein, bei den Zetteln, bei Johns Zetteln. Die Apothekerin hatte nur gelächelt und gab mir so viel Morphium, wie ich wollte. Und dann hörte ich eine wunderbare Musik, sie klang von Ferne zu mir herüber. Das Leben ist schön, es ist so sanft, ein glücklicher Stromwald durch meine Glieder. In ihm bewegen sich alle kleinen Nerven zart und sacht wie Wasserpflanzen in einem klaren See. Ich hatte ein aufmerksames Publikum an diesem Abend, ein Publikum, das allerdings genauso flatterte wie ich. Es flatterte wie einst die Mähne am Pferdekopf, ich dachte an das Tor, als ein Windstoß in die Blätter fuhr. An den Pferdekopf, stolz wie eine Fahne, jetzt war ich frei, jetzt konnte ich lesen. Ich las aus Falladas Erinnerung an die Nazizeit, aus seinem Tagebuch. Ich las von jener Hausdurchsuchung durch die Gestapo im Frühjahr 33. Jetzt war mir der Schriftsteller sehr nahe, er war mein Beschützer. Nach der Kündigung hatte man das Archiv durchsucht, durchkämmt, das Fallada-Archiv. Im Sommer 1999, ich setzte mir eine zweite Morphiumspritze, das Leben ist schön, und dann las ich Fallada. Sie gingen Mappe für Mappe durch, und als sie fertig waren, nahmen sie auch meine Bücher durch. Jedes Buch wurde gut durchgeschüttelt, ob auch etwas zwischen seinen Seiten verborgen liege, sehr zum Schaden der Bucheinbände. Da ich damals noch nicht so viele Bücher wie heute hatte, aber doch schon eine ganze Menge besaß, dauerte diese Prozedur eine ganze Weile. Von Kunstraub war in den Zeitungen die Rede. Kunstraub, hieß es, als der Nachlass hier weggeholt wurde. Und ich hoffte, dass man die Diebe fängt. Ich hoffte, dass sie für ein Leben hinter Gitter kommen.
Sabine Lange las aus ihrem Roman Schlüsselbund, der 2007 in der Edition Rugerup erschienen ist.